Heute sprechen wir mit Dr. Anja Kohnhäuser. Anja ist Co-Founder und Geschäftsführerin bei OMAX. Vor 12 Jahren hat sie zusammen mit ihren Mitgründern die Firma angefangen aufzubauen und heute sind sie eines der führenden Beratungshäuser im Bereich Tech, Daten und KI. Wie das alles entstanden ist und wie sie es auch noch heute schaffen zu wachsen, das verrät sie uns gleich im Podcast. Ihr Leitsatz lautet Building Digital Leaders. Was sich genau dahinter verbirgt und auch was das Anja Audit ist, eine Sache, die für mich speziell hängen geblieben ist, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Ihr hört Behind the Sea, ich bin Franz Kubilum und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sendet ihn gerne jemanden zu, der oder die die Episode auch hören sollte. Lasst uns gerne ein Abo da und jetzt geht's los mit Dr. Anja Kohnhäuser, Co-Founderin und Geschäftsführerin von OMAX. Los geht's! Jede Woche spreche ich mit Top C-Level Executives und ein Thema treibt sie alle rum. Personal. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen haben, ist und bleibt eine Herausforderung. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu, seien es permanente Rollen oder interimistische Leadership-Rollen und Projekte. Bei beiden Themen können wir sprechen, können wir euch helfen. Ich freue mich auf euren Kontakt und auf unser Gespräch und jetzt zurück zum Podcast. Anja, willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank.
Ich hoffe, wir machen heute 3 Sachen. Und zwar einmal möchte ich verstehen, wer du bist und was du machst. Natürlich, das wirst du uns gleich erzählen. Dann natürlich auch die Founder-Story von euch hören. Und dann will ich wissen, wie du in der jetzigen Rolle überlebst. Fangen wir mal an. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Anja Kohnhäuser. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin bei der OMAX GmbH. Und ich habe die Firma in den letzten Jahren mit aufgebaut.
Vielleicht. Wie lange machst du schon?
12 Jahre.
Okay. Ja. Also gibt es euch auch seit 12 Jahren schon, oder?
Die Firma gibt es schon ein bisschen länger. Es gab eine Vorfirma. Ah. Wir haben die Firma zu viert gegründet, zusammen mit Christiane, Toni und Stefan. Wir kennen uns alle aus dem universitären Hintergrund, nicht das immer. Ich habe mit Christianes Mann promoviert. Christiane, Toni und Stefan waren an der Uni in Mannheim. Also es ist wie so eine Art WG aus der Uni-Zeit, die jetzt eine Firma geworden ist mit 300 Leuten.
Nicht schlecht. Okay, dann erklär mal, was ihr macht. Also wofür kennt man OMAX und was macht ihr auch, vielleicht wofür kennt man euch auch nicht?
Ja, wir unterstützen Unternehmen dabei auf Basis von Technologie, Daten und künstlicher Intelligenz, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit aufzubauen. Also wir sind ein digitaler Partner an der Seite von mittelständischen Unternehmen und großen Unternehmen und schauen uns an, wo sind da Hebel, die man in Bewegung setzen kann und eigentlich immer mit einem Fokus auf das Thema Technologie, Daten und ja, AI ist natürlich jetzt auch in aller Munde. Wir kommen historisch sehr stark aus dem Data- und Tech-Segment und natürlich jetzt in Bezug auf AI vorne mit dabei, weil da gerade sehr viel möglich ist. Der Markt sich sehr dynamisch entwickelt und wir Orientierung bieten für die Unternehmen in diesem ganzen Noise, der da herrscht, wo viele einfach überfordert sind, was man jetzt machen soll, wo man den Fokus setzt und wie man investiert. Und es gibt noch einen Bereich bei uns, der sich auf Transaktionen konzentriert. Das bedeutet, dass wir Investoren, aber auch große Unternehmen, mittelständische Unternehmen bei Zukäufen und Verkäufen von Unternehmen unterstützen. Klassische Due Diligence Arbeit, wenn man so möchte, Commercial Due Diligence, Tech Due Diligence auch sehr stark und jetzt natürlich auch das Thema AI Due Diligence, absolut nachgefragt, weil viele Unternehmen sich natürlich auch dann absichern wollen, wenn sie sich wenn sie ein Unternehmen einkaufen. Kann AI einen Push geben, einen Boost sein, kann es aber auch eine Disruption-Risk-Thematik geben und das schauen wir uns dann an.
Okay. Also das heißt ganz grob, ihr seid natürlich eine Beratung, also Professional Services-Unternehmen. Habt ihr auch Produkte, die ihr also selber entweder lizenziert oder mitverkauft?
Ja, immer mehr. Okay. Also die Produktentwicklung ist natürlich jetzt gerade auch mit Hinblick auf AI etwas, das für uns sehr, sehr relevant wird, weil die Kunden Orientierung brauchen und wir da in der Lage sind, auch immer mehr Produkte auf die Straße zu bringen.
Ja. Okay, verstanden. Was würdest du sagen, ist so euer Aushängeschild oder für was die Leute am häufigsten zu euch gekommen sind? Manchmal ist es ja immer noch der Service, den man gemacht hat, als man gegründet hat. Weißt du, was ich meine?
Das hat sich sehr stark verändert in der letzten Zeit. Wenn ich jetzt gerade so auf das Portfolio schaue, sind wir heute sehr, sehr stark in der Tech-Daten-KI-Strategie und Implementierung zu Hause. Und das ist insbesondere in der Kombination für unsere Kunden natürlich spannend, weil, wie gerade schon gesagt, das eine ist, die Orientierung zu geben und das andere ist aber auch, an der Seite des Kunden zu bleiben, wenn man sich mal für eine Lösung entschieden hat und diese Lösung zu implementieren. Das ist für viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, auf der anderen Seite unfassbar wichtig, weil die dann auch wissen, dass wir committed sind und, ich sage immer, mit der Schaufel auf dem Feld stehen, neben ihren eigenen Teams und diese Transformation oder diese Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam bauen.
Verstanden.
Ja.
Gibt es so ein paar Customer Stories, die vielleicht auch online sind oder öffentlich sind, die du erwähnen kannst jetzt?
Du meinst Marken oder
was? Ja, also irgendwas, irgendwelche Projekte, die gemacht habe, Marken, irgendwelche Sachen, die man über
die sprechen kann. Was so ein typischer Case ist, ist, dass wir für ein Food-Coloring-Unternehmen, das ist auch in vielen unserer Unterlagen mit dabei und auch gerade noch ein laufendes Projekt aus den Niederlanden, KI-Use-Cases identifiziert haben, entlang eigentlich aller Departments, die haben. Also ich glaube, es ist auch immer wichtig zu verstehen, KI-Technologie und Daten, da ist man immer so ein bisschen in einer Ecke des Unternehmens mit dem Kopf am Anfang. Tatsächlich betrifft das aber alle Abteilungen. Also in dem Fall ist es ja auch ein Unternehmen, das selbst produziert, wo eine ganze Supply Chain dranhängt, wo Logistik dranhängt, aber auch interne Functions, Finance, IT, HR, alle diese Departments profitieren unfassbar, wenn man sich da einmal die Gedanken macht, welche Use Cases haben wir eigentlich, wie viel Impact haben diese Use Cases, wie lange dauert es, diese Use Cases auf die Straße zu bringen. Und da kommt dann relativ schnell viel zusammen, wenn man sich erstmal dem ganzen Thema strategisch widmet sozusagen. Und dann aber, und das ist eben auch in dem Fall momentan die Situation, sind wir zusammen mit deren Teams an deren Seite, um einzelne, am Anfang nennt man das Lighthouses oder Piloten, in die Unternehmung auszurollen, damit da auch am Ende wirklich substanzieller Wert entsteht für die Unternehmen.
Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt da so entlang der Kette auch irgendwelche Use Cases identifiziert, wie zum Beispiel, man könnte hier einen Chatbot benutzen Richtung Kunde oder man könnte hier irgendeine Automatisierung vielleicht sogar auf dem jeweiligen Tech-Stack laufen lassen, dann würdet ihr das dann auch für den Kunden noch bauen?
Ja.
Okay.
Mit dem Kunden und auch mit den Teams sehr eng zusammen, weil unser Claim der Firma ist Building Digital Leaders und das machen wir auch in unterschiedliche Richtungen. Also wir wollen Digital Leaders bauen auf Kundenseite. Also es geht wirklich auch sehr stark um das Enablement auf Kundenseite, dass sie verstehen, was passiert und dass sie auch ein Team auf ihrer Seite haben, das wir mitnehmen. Da geht es auch um solche Themen wie was bedeutet das für die Maintenance und für die Wartung dieser neuen Infrastruktur, nachdem man die einmal aufgesetzt hat. Das ist für uns unfassbar wichtig. Wir denken aber Building Digital Leaders auch sehr stark nach innen natürlich, weil wir ja auch für unsere Mitarbeitenden dafür Sorge tragen müssen, dass die auch am Zahn der Zeit sind, wissen, was ist eigentlich jetzt gerade die richtige Lösung für die unterschiedlichen Unternehmen. Und deshalb ist das gerade mit Blick auf Kunden, aber auch mit Blick auf Mitarbeitendenseite super wichtig für uns.
Okay, verstanden. Ja, was macht man denn als Gründerin nach 12 Jahren noch selber in der Beratung? Bist du noch auf Projekten? Bist du quasi im Vertrieb unterwegs? Mhm. Oder was ist deine Rolle genau?
Ja, wir sind, wie vorhin schon gesagt, zu viert. Das heißt, es gibt eine Unternehmenssicht sozusagen mit Blick auf OMAX in unterschiedlichen Bereichen, die wir uns aufgeteilt haben. Und es gibt eben eine Außensicht auf Kunden. Das kann man auch so ein bisschen auf Industrien vielleicht runterbrechen. Mit Blick auf die Kunden arbeite ich sehr viel im Bereich Healthcare, arbeite im Bereich auch so ein bisschen, ich sage immer, fließenden Übergang in den Bereich, kommend aus dem Pharma rein in Consumer Health, Markt, der auch gerade sehr, sehr stark boomt, wo es sehr viele tolle neue Geschäftsmodelle gibt und auch sehr stark in den Bereich Digital Health geht. Das ist so ein bisschen mein Playground, aber auch in FMCG, typische E-Commerce-Bereiche hinein. Travel und Tourism liegt bei mir und auch das Thema Automotive ist bei mir im Team sehr stark verankert. Und ja, da bin ich mit auf den Projekten, da verstehe ich die Pain Points der Kunden. Ich glaube, für uns vier war das immer unfassbar wichtig oder auch als Verständnis des Managements war es immer sehr wichtig, den Bezug natürlich zu den Projekten nicht zu verlieren, zu verstehen, was den Markt gerade umtreibt, was die Kunden gerade brauchen. Um unser Geschäft, wenn wir in die innengerichtete Rolle schauen, richtig in die richtige Richtung weiterentwickeln zu können. Also gerade dieses Thema, welche Produkte bauen wir hier gerade, wie wollen wir noch wachsen, welche Märkte machen Sinn, wir sind ja auch hier und da mal in M&A-Aktivitäten unterwegs, haben ein kleines Data-Team zugekauft in der Vergangenheit. Und das ist für uns natürlich hochspannend, gerade auch aus einer Gründerteam-Sicht, wenn das Unternehmen auch mal anorganisch wächst. Und das sind so die unterschiedlichen Bereiche, aber auch dann People and Culture bin ich sehr stark involviert, auch in das Thema, wie repräsentieren wir eigentlich die OMAX in unterschiedlichen Branchen nach außen. Das heißt, ich bin auf unterschiedlichen Panels, um auch sozusagen die Präsenz für die Firma nach außen sehr stark auf unterschiedlichen Events zu vertreten. Das ist so das Spektrum, das okay. ich mache. Und ich halte noch ein paar Vorlesungen, aber das ist eher so aus der Historie heraus, dass ich einfach auch sehr stark als Person daran glaube, dass die Nachwuchsförderung wahnsinnig wichtig ist und auch diese Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis sehr, sehr wichtig ist. Habe ich noch 3 Lehraufträge an Universitäten, um dort auch präsent zu sein. Für uns ist es auch häufig spannend, um neue Talente zu rekrutieren, das ist auch klar. Aber das könnte man auch über eine Messe machen. So eine Vorlesung ist schon noch mal eine Spur intensiver von dem von der Vorbereitung und von dem Involvement. Zahlt sich aber absolut aus, weil wir durch diese Partnerschaften mit den Universitäten wirklich auch spannende Forschungsprojekte mitbekommen.
Okay. Ja. Mega. Verstanden. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also ihr wart da in einer WG, also oder könnte man sagen in einer WG? Oder
nee,
war wirklich
kann man nicht sagen. Es gab nie eine WG.
Aber es hätte eine geben können. Okay, das heißt, ihr kennt euch von, sag ich mal, schon vor 12 Jahren. Wart ihr da alle noch im Studium oder hast du da schon gearbeitet oder wie war das?
Also jeder hatte nach dem Studium eine andere Station, bevor wir dann zusammengekommen sind. Okay. Das fasst das, glaube ich, ein bisschen besser zusammen. Und wir sind zusammengekommen und haben damals festgestellt, es gibt wenig digitale Partner für Investoren, für Unternehmen, die eigentlich beides machen, die die Strategie und die Umsetzung machen. Und damals auch vor allen Dingen in der Ganzheitlichkeit. Ich weiß, viele Menschen mögen das Wort ganzheitlich nicht, aber wirklich, wir denken die Firma eigentlich seit Tag 1 end-to-end. Was braucht ein zum Beispiel Investor, wenn er ein Unternehmen kauft? Der braucht erstmal eine gute, solide Due Diligence. Wir haben damals die erste Digital Due Diligence mitgemacht, dass man sich wirklich anschaut, was ist denn die digitale Stärke, Positionierung und auch Wachstumsmöglichkeit eines Unternehmens. Und wie kann man diese Wachstumschancen, die man entlang einer gewissen Halteperiode hat, eigentlich wirklich auch realisieren? Mhm. Und das ist, meine ich, auch mit End-to-End, dass wir dann gesagt haben, wir gehen eigentlich nach der Due Diligence nicht raus, sondern wir bleiben mit der Firma. In dem Fall ändert sich dann der Auftraggeber. Wir bleiben an der Seite der Firma, wenn die akquiriert worden ist und einen gewissen Erwartungshaltung auf Investorenseite herrscht, bleiben wir an der Seite und gucken, können wir das gemeinsam erreichen? Was bedeutet das für den Business Case? Was bedeutet das für eine Halteperiode von 3, 5, 7 Jahren? Und wie realisieren wir das, um dann wieder, wenn du so möchtest, in den nächsten Cycle zu gehen und den nächsten Eigentümerschritt zu gehen?
Okay.
Das war sehr stark so initial die Prägung, die sich mit der Zeit tatsächlich verändert hat, weil wir heute sehr breit aufgestellt sind und nicht sozusagen Investoren Companies only betreuen. Über die Zeit hinweg haben viele Unternehmen das zu schätzen gelernt. Diese Verbindlichkeit innerhalb, in time, in scope, in budget, die Projekte abzuliefern, mit so einer Private-Equity-Denke und mit einem Private-Equity-Approach, aber auch für Unternehmen, die eben keinen Investor haben, sondern eine ambitionierte Familie zum Beispiel oder wie auch immer geartet, einen Partner suchen, der zuverlässig liefert.
Okay, das heißt, ihr wart dann am Anfang zu viert und habt euch zusammengetan und hattet diese Idee. Kam das einfach so oder war das spontan? Wie hat sich das denn entwickelt, dass ihr dann irgendwie zu viel zueinander gefunden habt?
Also die Connection kam sozusagen, ich habe mit Christianes Mann am Lehrstuhl promoviert. Mhm. Und Christiane und Toni kannten sich aus dem Studium. Stefan hat mit ihnen im Grundstudium studiert. Das heißt, so kam die Connection. Und der Mann von Christiane hat mich dann zu ihnen gebracht und hat gesagt, ihr müsst einmal sprechen. Da gab es schon erste kleinere Projekte. Da gab es schon, wie gesagt, die Vorfirma und dann die Idee, etwas Großes draus zu bauen und noch weitere Funktionsbereiche anzuschließen. Was müssen wir denn jetzt eigentlich für eine Firma hinstellen, damit wir wirklich ganzheitlich als Partner die Kunden unterstützen können?
Okay. Sprechen wir mal so ein bisschen über diese Anfangszeit, wo ihr das groß gemacht habt. Wo kamen Aufträge her? Wie seid ihr vorgegangen? Weil ihr wart ja wahrscheinlich nicht mehr als 5, 6, 7 Leute, oder? Anfang, oder?
Also die Aufträge kamen sehr stark übers Netzwerk. Wir wurden vom Netzwerk natürlich in gewissen Pitches eingeladen. Wir haben aber auch erste Projekte dann gewonnen über, also zum Beispiel haben wir im Bereich Travel am Anfang sehr viele Projekte gewinnen können. Sind dann aber auch über die Private Equities als Multiplikatoren in viele Pitches und Anfragen mit reingeraten. Also es hat uns sicherlich geholfen zu Beginn, als wir gestartet sind, also wirklich ganz, ganz früher gestartet sind, diese Private Equities als Multiplikatoren zu nutzen, weil die natürlich, wenn die gesehen haben, du machst auf einem Unternehmen einen guten Job und es gibt gutes Feedback von der Portfolio Company, dann empfehlen die dich auch weiter oder das Management der Portfoliofirma empfiehlt uns weiter in eine andere Portfoliofirma. Und das heißt, am Anfang war es vom Sales und vom Growth her sehr stark konzentriert darauf, auf einzelnen Investoren, das waren jetzt, keine Ahnung, am Anfang waren es vielleicht so 10 bis 15, das war jetzt nicht so wenig, ehrlicherweise. Wir haben schon immer groß gedacht und wir wollten schon immer sehr ambitioniert und dann auch irgendwie den Sprung, wie kommst du von einem Mid-Cap Profiling eigentlich in einen Large Cap rein, was brauchen die, was haben die für Needs, wie können wir uns da weiterentwickeln, was brauchen wir dafür für Leute, so sehr stark die Firma okay. ausgerichtet am Anfang.
Okay, und woher hattet ihr das Netzwerk, aus euren vorherigen Rollen oder wo
genau.
kam das her?
Ja, das haben wir teilweise aufgebaut, teilweise aus den vorherigen Rollen mitgebracht und haben da natürlich auch sehr viel Zeit investiert in dieses Netzwerk entwickeln und auch pflegen.
Okay. Was würdest du sagen, sind da so die Best Practices für Netzwerkpflege oder Aufbau?
Also sicherlich Verbindlichkeit und auch mal sozusagen Sachen vorschießen, um zu zeigen, wie gut wir eigentlich sind und welchen Mehrwert wir eigentlich bieten. Wir haben da häufig mal auch eine Analyse einfach sozusagen angeboten und dann, als es zum Projekt kam, gemeinsam darauf aufgebaut. Es ist unfassbar wichtig, draußen zu sein. Also gerade ein Netzwerk aufzubauen, bedeutet, dass du dort sein musst, wo die Leute sich treffen. Und auch mehrmals, nicht nur einmal. Also gerade so dieses sich mehrfach treffen, mehrfach austauschen, gut zuhören, was die wirklich für Painpoints haben und wo auch die Nische ist. Für zum Beispiel für uns, aber auch sozusagen, wo gerade noch niemand sich so gut positioniert hat. Das war für uns super spannend.
Cool. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Gründerstory, wo du dann mit dazugekommen bist, zu einer schon ein bisschen kleineren existierenden Firma, was wäre vielleicht so ein Learning, was du teilen würdest mit jemandem oder mit dir selber, wenn du das jetzt nochmal von vorne machen würdest?
Aus der Zeit, als wir noch sehr, sehr klein waren?
Zum Beispiel, ja. Also generell, wenn du sagst, okay, Netzwerkpflege könnte ja ein Learning sein oder so eine Sache, wenn du von der Start, sage ich mal, Sequenz bis heute, 12 Jahre später.
Also den Nordstern immer wieder neu aufzuhängen, ist sicherlich sehr, sehr wichtig, einen Nordstern zu definieren, gerade als Gründerteam, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist die Vision der Firma in den nächsten Jahren? Das müssen wir auch heute, ehrlicherweise, in der Zeit, in der sich ja auch gerade unter dem Aspekt von KI sehr viel ändert, in sehr kurzer Zeit, auch für uns ständig challengen und wieder überdenken. Und also das ist auch damals wie heute sozusagen für uns sehr, sehr wichtig. Und in der Definition des Nordsterns allein zu sein und ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Definition jetzt in unserem Fall als Gründerteam zu haben, war für uns definitiv essentiell, weil damit stellst du sicher, dass alle in die gleiche Richtung rennen und das gleiche Zielbild vor Augen haben. Und das geht häufig in Unternehmen verloren, wenn wir häufig reinkommen und die C-Levels kennenlernen, stellen wir häufig fest, dass die gar nicht das gleiche Verständnis haben von, wo will die Firma eigentlich hin. Okay. Wir müssen das natürlich verstehen, weil wir als externer Partner reinkommen und ihnen ja dabei helfen wollen, da hinzukommen. Und deshalb merken wir häufig, wenn das so ein bisschen differenzierter ausgelegt wird. Das ist aber sehr gefährlich, weil damit eigentlich jeder in seinem Alltag in eine unterschiedliche Richtung rennt.
Verstanden. Würdest du oder kannst du jetzt eine aktuelle Vision teilen, wo Amax hin will? Das ist ja jetzt so ein Punkt in der Zeit, den wir jetzt mit Podcasts setzen. Das heißt, wir können dann in 3 Jahren nochmal reinhören und gucken, wie sich dann der Nordstern neu aufgehangen hat. Würdest du sagen, kannst du das?
Wir wollen die Leading-Plattform werden, paneuropäisch, für das Thema Data, Tech und AI. Und da sind wir auf einem guten Kurs. Gerade auch, was für uns sozusagen das Wachstum in Europa sozusagen anbelangt. Und auch in 3 Jahren wird das Thema AI nochmal auf einem ganz anderen Level, aber uns sehr stark begleiten und auch Unternehmen sehr stark begleiten. Deshalb wollte ich das auch am Anfang nochmal so ein bisschen herleiten mit dem Noise im Bereich AI. Viele Unternehmen haben jetzt auch eine unfassbare Offenheit, sich da jemanden reinzuholen, der ihnen extern diese Orientierung gibt, weil er viel sieht. Also ich hatte die Due Diligences erwähnt, die wir machen. Da sehen wir natürlich auch wahnsinnig viel Geschäftsmodelle, die sich gerade im Markt drehen. Das bringt uns natürlich auch in eine Lage, das kann ein Unternehmen heute in-house gar nicht mehr so richtig liefern und aufbauen. Und deshalb glaube ich, dass es auch mehr Nachfrage gibt für uns in dem Fall, da leading zu sein und natürlich auch noch weitere Produkte zu entwickeln.
Cool. Hört sich gut an. Wie gesagt, können wir in 5 Jahren dann nochmal rein. Mal schauen, wo du dann hin bist. Kurze Frage, weil du sagst auch Plattform. Seid ihr noch komplett owned oder habt ihr mittlerweile Investoren? Wie sieht das aus?
Mhm. Wir haben seit Mitte letzten Jahres einen Partner, also Euraseo ist ein französischer Private Equity, mit dem wir zusammen diese Vision erfüllen.
Okay, verstanden. So, dann erklär mir mal deine persönlichen C-Level-Taktiken und Frameworks. Fangen wir mal an, vielleicht so ein bisschen durch deinen Tag zu gehen. Wie sieht der denn so aus? Wann stehst du auf? Was passiert da so? Gibt es irgendwelche Sachen, die erfolgskritisch sind?
Erfolgskritisch. Also für mich persönlich erfolgskritisch ist erstmal 3 kleine Kinder morgens fertig zu machen.
Okay.
Gerade wenn der Flieger
deine Co-Founder oder wie meinst
du? Nee, ich habe 3 Kinder daheim. Gerade wenn der Flieger morgens früh geht, ist das dann eher die Challenge meines Mannes. Aber wir sind ein gutes Team. Erfolgskritisch ist sicherlich, dass ich mit meinem Mann ein gutes Team bin. Dass das sozusagen insgesamt gut klappt bei uns. Und wir da gut durchkommen durch diese heiße Zeit, wenn die Kids jetzt gerade noch ein bisschen jünger sind und wir auch als 2 Fulltime-Eltern das sozusagen gut schaffen. Wir starten, also wenn ich in München bin, zusammen in den Tag und ich fahre dann mit dem Fahrrad, wenn ich in München bin, tatsächlich ins Büro. Das ist für mich wahnsinnig toll, weil ich diese frische Luft, diese Bewegung, ich kann jedem, bei mir dauert jetzt der Weg sozusagen so 25, 30 Minuten ist eine perfekte Zeit, um da morgens mit einem frischen Kopf. Und ich nutze diese Zeit auf dem Fahrrad ganz bewusst, weder um was zu hören, noch um zu telefonieren. Ich hatte das früher gemacht, ich habe das dann abgeschafft, um mich einmal kurz für den Tag zu sortieren. Bevor ich aufsteige, lese ich nochmal den Kalender, den habe ich aber am Tag vorher natürlich schon mal kurz gesichtet. Aber dieses morgens, diese 30 Minuten, gehe ich tatsächlich den Tag durch und überleg mir, was ist mein Major Outcome pro Termin, den ich heute habe. Also was ist ein Must-Have? Weil natürlich, wie bei allen und vielen, ist der Kalender total voll. Man hat wenig Zeit, um von einem Termin zum nächsten so richtig umzuschalten. Und da, was ich da eigentlich mache, ist, dass ich, bevor ich in die Termine reingehe, mich 10 Sekunden, manchmal sind es auch weniger als 10 Sekunden, sammle. Um mir zu überlegen, wen treffe ich jetzt, was ist meine Rolle in dem Gespräch, Was will ich von dem Gespräch am Ende sozusagen herausbekommen und haben? Definiere für mich so ein Stück weit den Erfolg des Termins, um sicherzugehen, dass ich diesen Termin auch dafür ganz explizit nutze. Das kann ein Kundencall sein, es kann ein interner Call sein, das kann ein GF, eine GF-Runde sein, wie auch immer. Das gibt mir nochmal so einen kurzen Moment, um mich zu centern und das klar, mir klar zu machen, wie ich, weil ansonsten passiert der Tag, ich glaube, wir alle kennen das, der Tag geht dann so vorbei. Man war den ganzen Tag in Meetings, man hat dann irgendwie so ein Stück weit ein Overload und kann sich gar nicht mehr an so diese einzelnen Momente erinnern. Und das, was ich aus den Meetings sozusagen als Erfolg oder diese Next Steps, die schreibe ich dann auch danach immer gleich nochmal runter. Weil ich vieles geht auch verloren durch dieses ständige Meeting-Gehoppe. Wenn du in 2 Stunden 4 30-Minuten Calls hast, ist das, also das glaube ich, wissen wir alle, haben wir alle schon gehabt. Hättest auch keinen machen können manchmal, wenn dann nicht dann direkt danach eine Action kommt, hätte man sich das häufig auch sparen können.
Total. Hast du manchmal das Gefühl, dass du, wenn du diese 10 Sekunden oder am Tag vorher, dass du Termine siehst und sagst, ich weiß gar nicht, was meine Rolle ist und ich weiß gar nicht, was der erfolgskritische
ist. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch. Ich kläre es. Ja. Also es kann sein, dass ich es absage. Es kann sein, dass ich einen besseren Ansprechpartner identifiziere. Mhm. Es kann sein, dass ich eine E-Mail schreibe, weil ich dann merke, also das mache ich natürlich, ich gehe mal Montag so ein bisschen die Woche, diese Woche und die nächste Woche durch. Ich bin jetzt niemand, der am Tag vorher feststellt, der braucht den Call am nächsten Tag nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so. Gerade dieses gut vorbereitet zu sein und nochmal zu fokussieren, bin ich da wirklich jetzt der Richtige oder die Richtige für den Call? Könnte das jemand anders besser? Könnte das vielleicht auch jemand anders übernehmen? Und ich gewinne 30 Minuten? Ja. Absolut.
Okay. Ja. Verstanden. Cool, das sind schon mal einige Sachen. Gibt es sonst irgendwelche Sachen durch den Tag durch, wo du sagst?
Also was ich generell mache, was viele jetzt auch schon kopiert haben, ich mache so alle 10, 12 Wochen, ich nenne das immer Anja-Audit, weil mein Mann Wirtschaftsprüfer ist, wo ich mir im Kalender eine Stunde blocke, um kurz einfach mal zu sondieren. Ist immer gut so nach dem Quartal. Wie ist das Quartal gelaufen? Und es geht gut in der Stunde, also gerade auch, weil in unserer Welt als Berater ist man ja auch sehr gut darin, Themen so ein bisschen in Blöcke zu teilen und das gut abzuarbeiten. Mhm. Anja Audit bedeutet, dass ich mir 1 Stunde nehme, um in 1 Stunde mal durchzugehen, wie ist das Quartal gelaufen, wo kamen die Umsätze her, welche Themen hängen, welche neuen Themen brauchen wir für das nächste Quartal, so ein bisschen mit Blick auf das Business und auf das Geschäft, welche Rolle habe ich, was brauche ich dieses Jahr noch, also so auch so ein bisschen Blick auf jetzt das Ende Q1, was machen wir eigentlich in Q2, Q3, Q4, was muss man da jetzt schon vorbereiten, das hilft mir, um mich mal 60 Minuten zu centern und ich mache da übrigens auch den Private Part mit rein, also was steht bei den Kids an, was steht bei meinem Mann an, was sind so für Themen generell, ist im nächsten Quartal ein größerer Urlaub. Also ich mache da so einen kompletten 360-Grad-Rundum-Wisch und es gibt mir einfach Sicherheit und es gibt mir das Gefühl, im Driver-Seat zu sein für viele Themen, die ja doch so Tag ein, Tag aus stattfinden.
Cool. Das ist ein sehr handfester Tipp, den man auch ausprobieren kann, den jeder, der zuhört, auch sofort ausprobieren kann. Wie machst du das? Blatt Papier, Stift oder?
Genau, ja, Blatt Papier, Stift. Ich habe auch eine Notes-Liste bei mir im iPhone, wo ich für das Anja-Audit Themen sammle. Weil häufig fallen dir dann Themen ein, wo du dir denkst, da müsste ich mal drüber nachdenken oder welche Rolle spielt das eigentlich? Ich habe für sämtliche unterschiedliche Themen entweder einen WhatsApp-Chat mit mir selbst, den habe ich auch. Aber ich habe auch diese Notes-Listen, wo ich einfach Themen runterschreibe, weil ich dann sicherstelle, dass ich das Thema notiert habe, dass es nicht runterfällt und es dann auch nicht mehr wieder, man kennt es, glaube ich, es fällt einem immer wieder ein. Dieses Wiedereinfallen geht weg, zumindest bei mir, wenn ich die Themen einmal aufgeschrieben habe, weil ich weiß, ich muss jetzt nicht mehr dran denken, ich habe es aufgeschrieben, es fällt nicht runter. Und dann ist es auch immer spannend zu sehen, finde ich, welche Themen auf welchen Listen landen über die Zeit hinweg und wie die Themen dann auch wieder weniger wichtig werden und teilweise weggehen.
Interessant, ja. Das ist ein cooler Tipp.
Das ist auch immer ganz spannend, weil ich versuche mich immer darauf zu konzentrieren, was ich geschafft habe. und nicht auf die Themen, die ich nicht geschafft habe. Es, ich bin eigentlich so vom Typ her, wenn ich abends sozusagen runterfahre und nochmal überlege, was ist eigentlich wichtig, dann fallen dir immer im ersten Moment Sachen ein, die du nicht gemacht hast. Ich hatte da auch mal im Podcast gehört, es ist menschlich, dass das so ist, dass man erstmal, dass das Hirn dann nochmal diesen Fokus darauf legt, was noch nicht passiert ist. Und man kann es aber trainieren, dass der Kopf und das Gehirn auf die Themen erstmal schaut, die man geschafft hat. Und dieses Audit geht auch sehr stark in diese Richtung, dass man sagt, oh wow, wir haben da echt schon viel gewuppt. Überleg mal, wo wir vor 12 Wochen standen und was jetzt alles gemacht wurde. Und ich versuche das dann auch ins Team weiterzugeben. Also auch so ein bisschen Leadership-mäßig dann zu überlegen, wem muss ich eigentlich jetzt nochmal wofür danken? Für welche krassen Meilensteine müssen wir eigentlich nochmal anstoßen im Team? Was gibt es eigentlich noch für Messages, die ich rausschicken muss? Weil dieses Feiern von den kleinen und großen Achievements geht dann häufig unter, wenn so viel los ist.
Okay. Das heißt dann auch, wenn du sagst trainieren, das ist einfach quasi im Kopf trainieren, dass man sich überlegt, was habe ich heute alles geschafft?
Was habe ich geschafft?
Okay. Ja. Weil die anderen Sachen
kommen alleine. Was ist gut
gelaufen? Ja. Okay, bestanden. Das machst du dann abends oder?
Mhm. Okay. Mach ich abends, ja.
Okay, interessant. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nö. Das war jetzt so ein...
Sehr gut. Das sind Anja Audit Tactics nenne ich jetzt einfach mal, okay, oder?
Ja.
Perfekt. Sehr gut. Super interessant. Vielen Dank, dass du das schon mal alles so oft mit uns geteilt hast. Wenn ich dir jetzt beruflich das alles verbieten würde oder wegnehmen würde, was würdest du dann machen?
Das alles verbieten? Dann würde ich nochmal was gründen.
Ja, genau. Das ist immer die Antwort von den
Leuten. Also ich bin niemand, der gerne auf der Couch liegt. Okay. Ich würde irgendwas Aktives machen. Ich würde wahrscheinlich, entweder ein AI nochmal in die Richtung, also KI bietet einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Aber was ich auch sehr spannend finde, das haben wir jetzt auch gesehen, es gab ja kürzlich einen Bericht, welche Branchen und Industrien durch KI disrupted werden und welche anderen Branchen dadurch wieder an Attraktivität gewinnen, weil sie eine Low AI Disruption Risk haben.
Ah, okay.
Und da geht es natürlich auch sehr stark in dieses Thema Food, auch Consumer Health, Digital Health, solche Themen. Dann würde ich wahrscheinlich in dem Bereich was machen.
Okay, das heißt, aber würdest du dann was gründen, was so durch AI enabled wird oder wirklich eine AI-Firma, also so ein Modell oder sowas?
Etwas, das durch AI enabled wird.
Okay, ja. Spannend. Hast du da was Konkretes im Kopf oder noch nicht? Ne?
Nicht spruchreif.
Okay. Okay, dann schauen wir mal.
Vielleicht in 5 Jahren.
Mega. Hey, herzlichen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Hat mega Spaß gemacht.
Danke dir.
Super. Wer jetzt noch zuhört, bitte lasst uns Feedback da. Sendet uns das direkt auf LinkedIn. Die Profile findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich natürlich über jede direkte Nachricht am meisten. Hier hören ja einige Leute zu. Die kenne ich dann teilweise gar nicht. Deswegen finde ich es immer gut, wenn ihr euch bei mir direkt meldet. Es gibt auch die Möglichkeit, uns persönlich zu treffen. Wir haben in München Community Events im Sportbereich aktuell noch. Für alle, die nicht so gerne Sport machen, kommen auch noch neue Sachen. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber wie gesagt, man kann auch gerne mal sich einfach so treffen. Ich freue mich immer, Zuhörer zu treffen. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt im Bereich Interim Management, permanent oder auch ja interimistische Besetzungen, kommt gerne auf mich zu. Ich mache ja in meiner Freizeit, wollte ich gerade schon sagen, als meinen eigentlichen Hauptberuf auch noch Executive Search und Interim Management. Also freue ich mich auch über jedes Gespräch, über dieses Thema und aufs nächste mit dir, Anja.
Danke dir.